Ja, liebe Geschwister, wir haben heute viel gesungen über das Kommen vom König, von der Hoffnung, die wir haben, dass Jesus wiederkommt. Und auch in dem Bibeltext heute geht es wieder um unsere himmlische Hoffnung. Wir haben am letzten Sonntag davon gehört, wie Gott unser zerbrechliches Leben gebraucht, um etwas Herrliches, um etwas Ewiges zu schaffen. Und Gott gebraucht unsere Schwachheiten, unsere Nöte, unser Leiden, um diesen unsichtbaren Menschen zu formen. Er ist sozusagen wie so ein Glockenmeister, der mit Hilfe von Lehm und Erde eine Form bildet, in die er dann das flüssige Metall hineingießt. Wenn dann das Metall erstarrt ist, dann wird die Hülle, der Lehm, abgeschlagen. Und was übrig bleibt, ist eine herrlich klingende Glocke. Wenn man unsere Leiden mit der Ewigkeit vergleicht, dann sind die kurz. Dann sind die eigentlich nur ein kurzer Moment. Und sie verschaffen uns eine ewige und über die Maßen große Herrlichkeit. Und Paulus möchte uns in dem Abschnitt heute, den wir lesen, noch weitere Gründe geben, uns in der Nachfolge zu motivieren und anzuspornen. Und das sind drei Gründe, die ich dann im Folgenden dann rausstellen möchte. Aber ich möchte zuerst mit euch zusammen den Bibeltext lesen. Das ist im 2. Korintherbrief, Kapitel 5, die Verse 1 bis 10. 2. Korinther, Kapitel 5, die Verse 1 bis 10. Denn wir wissen, wenn unsere irdische Zeltwohnung abgebrochen wird, haben wir im Himmel einen Bau von Gott, ein Haus nicht mit Händen gemacht, das ewig ist. Denn in diesem Zelt seufzen wir vor Sehnsucht danach, mit unserer Behausung, die vom Himmel ist, überkleidet zu werden, sofern wir bekleidet und nicht unbekleidet erfunden werden. Denn wir, die wir in dem Leibeszelt sind, seufzen und sind beschwert, weil wir lieber nicht entkleidet, sondern überkleidet werden möchten, sodass das Sterbliche verschlungen wird vom Leben. Der uns aber hierzu bereitet hat, ist Gott, der uns auch das Unterpfand des Geistes gegeben hat. Darum sind wir allezeit getrost und wissen, solange wir im Leib daheim sind, sind wir nicht daheim bei dem Herrn. Denn wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Wir sind aber getrost und wünschen viel mehr, aus dem Leib auszuwandern und daheim zu sein bei dem Herrn. Darum suchen wir auch unsere Ehre darin, dass wir ihm wohlgefallen, sei es daheim oder nicht daheim. Denn wir alle müssen vor dem Richterstuhl des Christus offenbar werden, damit jeder das empfängt, was er durch den Leib gewirkt hat, es sei gut oder böse. Denn wir wissen, haben wir in dem Vers 1 gelesen. Paulus fängt sozusagen gleich damit an zu betonen, wie sicher das jetzt ist, was er im Folgenden sagt. Jetzt kommt etwas, auf was wir uns ganz bestimmt verlassen können, was auf jeden Fall stimmt. Wir wissen. Aber das ist doch so eine Sache mit dem Wissen. Die meisten Menschen heute, die legen ja viel Wert drauf, etwas zu wissen. Wer etwas weiß, der hat schließlich den anderen etwas voraus. Wissen ist Macht, heißt es in einem Sprichwort. Oder ein anderes Sprichwort sagt: Glauben heißt nicht Wissen. Das macht eigentlich schon deutlich, dass man Wissen heutzutage viel höher einschätzt als Glauben. Umgangssprachlich heißt Glauben einfach nichts Genaues wissen, eben irgendwie nur was zu vermuten. Und ich denke, in genau die gleiche Ecke stellen viele Menschen den christlichen Glauben. Sie meinen, man könne dies oder jenes glauben, jeder ebenso nach seiner Fasson, und was für den einen gut und hilfreich ist, ist für den anderen vielleicht nutzlos. So ist der eine vielleicht Buddhist, da hat ihm eben das geholfen. Der andere ist Moslem, Das ist eben für ihn das Bessere. Und wieder ein anderer glaubt gar nichts. Er ist Atheist und er meint, dass er damit gut fährt. Aber sie alle machen das Gleiche, obwohl es äußerlich aussieht, als ob sie alles was Unterschiedliches machen. Sie relativieren den Glauben. Für sie gibt es keine absolute Wahrheit in Sachen des Glaubens. Und darum kann im Prinzip ja jeder glauben, was er will. Ich hatte diese Woche eine Weihnachtsfeier von der Arbeit. Und bei dieser Weihnachtsfeier sind mir zwei Dinge ganz wichtig geworden. Zum einen, als wir waren auf dem Weihnachtsmarkt in Altötting, als wir da so durchgegangen sind durch die Stände, gab es einen Stand, da war die Weihnachtsgeschichte abgebildet. Also da war eine Krippe, da waren Schafe davor, sogar Lebende, und Maria und Josef so als Pappfiguren im Hintergrund. Und die Leute sind meistens vorbeigegangen, einige sind stehen geblieben und fanden dann die Schafe so süß, die da standen. Aber mir ist in dem Moment bewusst geworden, dass die Wahrheit, die eigentlich dieses Bild verkörpert, den meisten Menschen überhaupt nicht klar geworden ist. Sie haben nur das gesehen, was sie vor Augen haben. Sie haben nur gesehen, da ist irgendwie eine ärmliche Darstellung. Irgendwas in Niedrigkeit. Da kann man sich doch eigentlich gar nicht vorstellen, dass Gott hier in der Krippe gelegen ist. Das habe ich richtig gespürt, wie die Leute, die da so standen, die fanden das irgendwie ganz nett. Das war so Brauchtum, Tradition. Aber dass da wirklich der Herrscher der Welt gelegen sein soll in so einer Krippe. Und als wir dann, nachdem wir auf dem Weihnachtsmarkt herumgegangen sind, als wir dann essen gegangen sind, in einem Lokal hatten wir so einen Raum, der war so abgetrennt. Da hatten wir unsere Ruhe, da war es relativ leise. Und so konnten wir ziemlich viel persönliche Gespräche halten. Als wir das so taten, hat jeder von sich erzählt, was ihm wichtig ist. Der eine hat erzählt, dass er kocht. Er hat spezielle Kochbücher. Und da kocht er dann aus den Büchern und das sind ganz spezielle Dinge. Da braucht er dann ganz spezielle Zutaten. Da hat er Zutaten aufgezählt, die habe ich noch nie gehört, die er dann in irgendeinem Fachgeschäft gekauft hat. Und das war sein Leben, das hat man schon gemerkt. Da ist er aufgegangen. Das war sein Ziel, das war ihm wichtig. Oder eine andere Frau, die hat erzählt, was sie für tolle Reisen macht. Fernreisen, da gibt sie viel Geld aus und totaler Luxus, wo sie dann wochenlang lebt und das ganze Jahr fiebert sie schon drauf hin. Und das ist ihre Wahrheit. Das andere ist nicht wichtig, das hat man gemerkt in den Gesprächen. Ja, und ich denke, das ist doch genau die Situation in der Welt, in der wir uns befinden. Es wird alles relativiert, jeder kann seinen eigenen Weg gehen. Es wird sogar gefördert, dass jeder seine eigene Wahrheit sucht. Aber eine Wahrheit, die Wahrheit, an die glauben nur noch ganz wenige Menschen. Aber wir können wissen, sagt Paulus. Der Glaube von Paulus ist nicht bloß eine Vermutung. Es ist kein Glaube, der sich nur auf menschliche Überlegungen gründet, sondern seine wohlformulierten Worte gründen sich auf das Evangelium. Auf ein Evangelium, wo es viele Augenzeugen gegeben hat. Und das überliefert wurde von Augenzeugen. Von Menschen, die das Evangelium direkt von Jesus empfangen hatten. Und auch Paulus hatte direkt durch eine göttliche Offenbarung das Evangelium empfangen. Jesus war ihm persönlich erschienen. Und so wurde plötzlich aus dem Saulus, aus dem, der eigentlich die christliche Gemeinde verfolgte, ein Paulus. Er hatte sich bekehrt. Oder besser gesagt, Jesus hatte ihn bekehrt. Und seit diesem einschneidenden Erlebnis hatte sich sein Leben radikal verändert. Er wurde ein glühender Nachfolger von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Sein Glaube gründet sich aber nicht nur auf dieses Ereignis, diese Erscheinung, diese Begegnung, die er mit Jesus hatte, sondern auf viele Erfahrungen, die er mit dem Herrn Jesus auf dem Weg gemacht hat. Und gerade in diesen persönlichen Erfahrungen hat Paulus festgestellt, dass Gottes Wort wahr ist. Und genau das ist echter Glaube. Der Prediger und Bibellehrer Janssen drückt es so aus: Wir können gar nicht glauben, ohne zu wissen. Wenn wir beispielsweise einen Stuhl testen, ob er uns trägt, und wir feststellen, dass er es auch wirklich tut, dann werden wir das nächste Mal, wenn wir wieder einen Stuhl sehen, schon viel mehr Vertrauen haben. Unser Vertrauen in Stühle ist sozusagen gewachsen und wir setzen uns schon viel leichter. Ich frage euch jetzt mal, ihr habt euch doch alle schon heute auf einen Stuhl gesetzt, nämlich auf dem Stuhl, auf dem ihr gerade sitzt, um am Gottesdienst teilzunehmen. Aber wer von euch hat den Stuhl, auf dem er jetzt sitzt, vorher getestet? Ich denke, niemand. War das leichtsinnig, war das leichtgläubig, dass ihr das gemacht habt? Ich denke nicht. Warum nicht? Weil ihr alle schon die Erfahrung gemacht habt, dass Stühle euch tragen können. Und auch wenn wir im Einzelfall nie wirklich sicher sein können, so haben wir doch schon viele Erfahrungen gemacht in vielen Dingen und gerade so auch im Glauben. Zunächst, nachdem man Jesus sein Leben gegeben hat, macht man noch sehr kleine, tapsende, vorsichtige Schritte. Aber dann, wenn man feststellt, es geht, wird man mutiger. Mit der Zeit kennt man sich sozusagen immer mehr aus und man vertraut immer mehr darauf, Gottes Wege zu gehen und nicht mehr die eigenen. Das heißt, der Glaube wächst. Und warum wächst der Glaube? Ja eben, weil wir, während wir mit Gott gehen, Gott immer besser kennenlernen und lernen, dass Gott und sein Wort vertrauenswürdig ist. Natürlich weiß auch der schon lange im Glauben Gehende nie, wohin ihn sein Weg als nächstes führt, aber dafür wächst bei ihm einfach die Gewissheit, dass man sich auf Gottes Wort hundertprozentig verlassen kann. Das ist der erste Punkt, den ich heute herausstellen möchte. Wir dürfen wissen. Unser Glaube ist nicht nur eine Vermutung. Unser Glaube hat ein Fundament. Das Fundament, das hat Christus selbst gelegt. Es ist sein Tod und seine Auferstehung, sein Sieg über unsere Sünde. Und es ist der Bericht über diesen Sieg, die Evangelien, Augenzeugenberichte. Und es ist unser eigenes Leben, das, wenn wir mit Jesus gehen, uns täglich bezeugt, dass sein Wort wahr ist. Paulus möchte den Korinthern in Vers 1 sagen: Liebe Korinther, achtet doch darauf, es steht ganz gewiss fest, ja, was steht fest? Es steht fest, dass wir nicht auf immer in dieser irdischen Zeltwohnung bleiben müssen, sondern es wird eine Zeit kommen, wo wir ein neues Quartier beziehen und das wird nicht mehr auf der Erde sein, sondern im Himmel. Jetzt redet Paulus hier von einer Zeltwohnung. Was meint er damit? Wenn wir in Vers 4 reinschauen, dann sehen wir, das Zelt, das gemeint ist, ist unser Leibeszelt, das heißt unser irdischer Körper. Aber warum vergleicht hier Paulus unser Leib mit einem Zelt? Nun, wer von euch schon einmal beim Campen war, der weiß schon, was ich meine. Wenn das Wetter schön ist, dann macht das Campen Spaß. Aber das kann sich rasch ändern, wenn das Wetter nicht mehr mitspielt, wenn es zu heiß wird oder zu kalt, wenn es zu regnen beginnt und das Zelt vielleicht sogar ein Loch hat, dann wird es rasch ungemütlich. Und ganz genauso ist es in unserem Leben. Unser Körper hält zwar einiges aus, aber er ist nicht für extreme Bedingungen geschaffen und er ist schon gar nicht für die Ewigkeit geschaffen. Wenn das Stimmungsbarometer in unserem Leben von hoch auf tief fällt, wenn uns Krankheit, Leid und Tod bedrängen, dann kommen wir recht schnell an unsere Grenzen. Und wir merken, dass unser Körper hier nur eine vorübergehende Behausung ist. Eines Tages wird dieses irdische Zelt abgebrochen werden. Und zwar dann, wenn wir sterben. Natürlich würde soweit auch der ungläubige Mensch zustimmen. Alle Menschen müssen sterben. Aber Paulus bleibt nicht hier stehen, sondern er fährt fort und erklärt, dass wir einen Bau im Himmel haben, ein Haus, das nicht mit den Händen gemacht ist und das ewig ist. Was für ein Unterschied zu dem Zelt, das wir hier auf der Erde haben. Der neue Auferstehungsleib, den wir nach unserem Tod bekommen werden, der wird ganz anders beschaffen sein als unser jetziger Leib. Er wird nicht mehr mit einem Zelt verglichen, sondern mit einem Haus. Ein Haus ist ja was Stabiles, was Festes. Wer ein Haus baut, will etwas Bleibendes schaffen. Natürlich wird es in dieser Welt nicht ewig stehen bleiben, das wissen wir schon. Aber unser neuer Leib im Himmel wird ewig Bestand haben. Denn, so erklärt Paulus, dieser Leib wird von Gott gemacht sein und was Gott anpackt, das gelingt. Das wird perfekt. Dieser neue Leib wird uns unbeschränkten Schutz bieten. Nichts Böses wird uns jemals wieder in diesem Leib widerfahren. Nicht nur deswegen, weil Gott sowieso in seiner neuen Welt alles Böse für immer in die Hölle verbannt hat, sondern weil der neue Leib ganz einfach ganz anders beschaffen sein wird. Es wird ein Leib sein, in dem nur noch Licht sein wird, keine Finsternis mehr. Und darin werden wir Jesus vollkommen ähnlich sein. Eigentlich könnte ich jetzt mit meiner Predigt aufhören. Weil das ist die Hoffnung, die wir haben, dass wir diesen Leib verlassen und auf ewig bei Gott sind. Aber Paulus fährt fort, weil die Sache hat doch noch einen Haken sozusagen. Wir sind nämlich noch nicht im Himmel und eben immer noch auf dieser Erde. Und Krankheit und Leid und Tod bedrücken uns. Und wir können uns nicht einfach so darüber hinwegsetzen. Und deswegen gilt es einfach noch dazu, einiges zu sagen. Vielleicht könnten wir sonst abheben und den Boden der Realität unter den Füßen verlieren. Oder umgekehrt könnten uns die Schwierigkeiten, die wir in dieser Welt erleben, auch niederdrücken und uns den Mut nehmen. Martin Luther hat mal gesagt, unser Herz ist ein mutig und ein trotzig und verzagt Ding. Das heißt, unser Herz ist irgendwo unberechenbar. Und genau deswegen brauchen wir so viel Ermutigung. In Vers 2 sagt Paulus kurz und knapp, wie es eben ist. Er sagt, wir seufzen. Wir seufzen, weil wir lieber gleich im Himmel wären. Mit dem neuen Leib, wo es kein Leid und keine Tränen mehr gibt. Am liebsten würden wir unseren alten Körper gleich jetzt wie ein altes Kleid ablegen und das neue Kleid der Herrlichkeit anziehen. Davon spricht Paulus in den Versen 2 und 4. Er sagt, wir wünschen, dass das Sterbliche, das heißt unser sterblicher Körper, vom Leben verschlungen würde, dass er ganz verzehrt würde. Einmal ist es bereits geschehen. Nämlich vor 2000 Jahren, nachdem Jesus am Kreuz von Golgatha unsere Schuld bezahlt hatte, starb und am dritten Tag wieder von den Toten auferstanden ist. Jesus hat den Tod durch das Leben, das er in sich trägt, überwunden, weil Jesus der Schöpfer des Lebens selbst ist. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich, hat Jesus gesagt. Jesus ist das Leben. Er hat nicht nur das Leben. Und er ist stärker als der Tod. Der Tod kann ihn nicht bezwingen. Und genauso wie Jesus von den Toten auferstand und einen neuen, ewigen Auferstehungsleib bekam, werden auch wir auferstehen, die wir an ihn glauben, und einen neuen, ewigen Leib bekommen. Jesus ist sozusagen der Erste, der von den Toten auferstand. Und wir werden die Nächsten sein. Und das ist deswegen möglich, weil Jesus in uns lebt. Seine Kraft ist sozusagen in uns. Und diese Kraft kann selbst vom Tod nicht überwunden werden. Deswegen werden wir nach dem Tod nicht sterben, sondern ewig weiterleben. Und was wir zu erwarten haben, das lesen wir unter anderem in Hebräer 12, Vers 22 und 23. Sondern ihr seid gekommen zu dem Berg Zion und zu der Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem und zu Zehntausenden von Engeln, zu der Festversammlung und zu der Gemeinde der Erstgeborenen, die im Himmel angeschrieben sind und zu Gott, dem Richter über alle und zu den Geistern der vollendeten Gerechten. Eine unvorstellbare Herrlichkeit wartet auf uns. Naja, werdet ihr vielleicht jetzt denken, aber hätte Gott die Sache nicht etwas einfacher machen können? Warum müssen wir so lange warten? Warum ist es so ein langsamer Prozess, bis endlich der neue, unsichtbare Mensch Gestalt angenommen hat? Hat sich Gott das wirklich gut überlegt? Paulus sagt in Vers 5, er hat es sich sehr gut überlegt. Er hat es bereitet, er weiß, was er tut. Es ist sein Wille, der hier geschieht. Und gerade so, als ob Gott uns sagen möchte, jetzt beweise ich euch, dass ich es gut meine und dass ich es perfekt meine, hat er uns dafür auch ein Pfand gegeben. Dieser Pfand ist der zweite Punkt, den ich heute herausstellen möchte, nach dieser Gewissheit, die wir haben können. Ein Pfand ist wie ein Beweis. Ein Pfand bekommt man immer, damit man es später gegen den echten Gegenwert austauschen kann. Das kann natürlich nur ein kleiner Zettel sein, auf dem der Wert des Pfandes steht. Der Zettel an sich ist nicht viel wert. Aber was auf dem Zettel steht, darauf kommt es an. Es kommt darauf an, welches Versprechen gegeben wird und natürlich, wer es verspricht. Der Zettel verspricht ganz einfach, dass wenn wir ihn zu passender Gelegenheit eintauschen, dafür einen echten Gegenwert bekommen. Und ganz genauso ist es mit dem Pfand, das Gott uns gegeben hat in dem Moment, wo wir gläubig wurden. Aber dieses Pfand ist ganz anders als der billige Zettel. Dieses Pfand ist schon an sich unendlich wertvoll, weil es Gottes Geist ist. Gottes Geist, der Geist des ewigen Heiligen Gottes, wohnt in uns. Können wir uns das eigentlich vorstellen? Dieser Geist leitet uns in alle Wahrheit. Das heißt, er zeigt uns, was in Gottes Augen richtig und was falsch ist. Und er tröstet uns. Und genau um diesen Trost geht es Paulus hier in diesem Brief an die Korinther. Er möchte ihnen wieder ins Gedächtnis bringen, dass sie nicht alleine sind. Wenn sie in Bedrängnis geraten und in Gefahr stehen, allzu traurig zu werden, sind sie nicht alleine. Dann wird der Heilige Geist in ihnen Mut machen und sie trösten. Das steht felsenfest. Und Paulus unterstreicht es, indem er wieder sagt, wir wissen. Der Heilige Geist wird uns dadurch trösten, indem er die Korinther und damit auch uns daran erinnern wird, dass sie ein Zuhause haben. Ein Zuhause nicht von dieser Welt, sondern in der zukünftigen Welt, wo auch jetzt schon der Herr Jesus auf sie, auf uns alle wartet. Jesus wartet auf seine Kinder. Es ist auch für ihn eine Zeit des Wartens und Ausharrens. Eigentlich kann ich mir das auch kaum vorstellen, dass der ewige, allmächtige Gott auf uns wartet, ja, geradezu sehnsüchtig wartet. Aber genauso ist es. In Markus Kapitel 14, Vers 25 spricht Jesus zu seinen Jüngern. Wahrlich, ich sage euch, ich werde nicht mehr von dem Gewächs des Weinstocks trinken, bis zu jenem Tag, da ich es neu trinken werde im Reich Gottes. Jesus fastet sozusagen. Obwohl er jetzt wieder im Himmel ist und auf seinem Thron sitzt, gibt es für ihn keinen Grund zum Feiern. Erst wenn wir, seine Kinder, bei ihm sind, wenn das große Hochzeitsmahl des Lammes stattfinden wird, erst dann wird auch er wieder von dem Gewächs des Weinstocks trinken. Ist das nicht unglaublich? Weil wir das alles wissen, weil wir einen Herrn im Himmel haben, der auf uns wartet, ein Vaterhaus, wo wir daheim sind, ist es dann nicht natürlich, dass wir ihm auch gefallen wollen? Könnten wir da noch anders reagieren? Wie könnten wir da undankbar sein? Das wäre doch ganz unnatürlich. Jedes echte Kind Gottes hat den natürlichen Wunsch, Gott zu gefallen. Das heißt natürlich nicht, dass es perfekt sein wird und dass es nicht mehr fallen, dass es nicht mehr sündigen wird. Aber der große Unterschied wird gegenüber dem alten Menschen ist der, dass es die Sünde nicht mehr lieben wird. Und stattdessen wird es versuchen, ein sündloses, heiliges Leben zu führen. Die Sünde. Ich hatte ja zu Beginn erzählt, dass wir bei diesem Weihnachtstreffen dieses Gespräch hatten und jeder hat von sich erzählt, was ihm wichtig ist. Und da ist mir auch nochmal so klar geworden, was eigentlich die Sünde ist. Es ist nicht einfach nur mal Eis zu viel zu essen oder irgendwelche kleineren Dinge zu tun, um das geht's in erster Linie gar nicht. Das ist das, was uns die Religionen einreden wollen. Du musst besser werden. Streng dich an. Bemühe dich doch. Sei ein guter Mensch. Nein, um das geht's gar nicht. Die Sünde besteht eigentlich darin, dass der Mensch seine eigenen Wege geht, sein eigenes Lebensziel definiert. Dass er sagt, ach, das ist mein Hobby, das ist mein Leben. Für mich ist der Garten mein Leben. Für mich ist Fußball das Leben. Was auch immer. Und das ist die Sünde. Wenn wir das den Leuten sagen auf der Straße, die meisten werden nur den Kopf schütteln, weil da werden sie sagen, ja, so leben doch alle. Aber genau das ist etwas, was den Gläubigen vom Ungläubigen massiv unterscheidet, aber was der größte Unterschied ist. Wir wollen eben nicht mehr unseren eigenen Weg gehen, sondern wir versuchen, Gott zu gefallen und seine Wege zu gehen. Ich habe noch so ein Bild dazu. Also wer von euch Kinder hat, der weiß, wovon ich rede. Kinder wollen ja eigentlich immer den Eltern gefallen, auch wenn sie dann und wann ungehorsam sind. So wollen sie doch im Grunde so wie ihre Eltern sein und es ihren Eltern recht machen. Das gilt sogar dann noch, wenn die Kinder gar keine Kinder mehr sind und wenn sie schon erwachsen sind. Auch dann ist es oft noch so, dass der Sohn dem Vater ein guter Sohn sein will, die Tochter ihrer Mutter. Es ist ganz natürlich, dass die Kinder ihren Eltern ähnlich sein wollen. Und genauso sollte es bei uns auch sein. Wir sollten gottähnlich sein. Das drückt Vers 9 aus. Wir wissen, dass wir Kinder Gottes sind, weil der Heilige Geist uns immer wieder an Gottes Wege erinnert, an Gott erinnert und wir suchen unserem Vater im Himmel zu gefallen. Und umso mehr aber, als uns im Himmel noch ein anderes Ereignis erwartet. Und von diesem Ereignis spricht Paulus in Vers 10. Das ist jetzt mein dritter Punkt heute. In Vers 10 lesen wir, dass wir vor dem Richterstuhl Christi erscheinen werden. Wir hatten schon zwei Punkte heute. Wir hatten einen Punkt, wo wir über Gewissheit sprachen. Die Gewissheit ist sozusagen etwas, was in der Vergangenheit liegt. Die Gewissheit haben wir daraus, dass Jesus den Tod überwunden hat, dass er für unsere Schuld am Kreuz starb und auferstand. Und dass wir die ganzen Berichte haben, dass wir die Bibel haben, die aufgeschrieben wurde als Zeugnis. Dann haben wir etwas, was in der Gegenwart gilt. Das ist der Heilige Geist, der in uns wohnt. Und jetzt führt Paulus noch einen dritten Punkt auf, etwas, was auf die Zukunft bezogen ist, was noch kommen wird. Da geht es um den Richterstuhl Christi. Richterstuhl. Brauchen wir sowas als Kinder Gottes? Warum Richterstuhl? Der Grund hier ist einfach der, dass Gott hier zwar richten wird, aber er wird seine Kinder belohnen. Das Gericht, das seine Kinder erleben werden, ist ein Preisgericht. Ich weiß nicht, wie es sein wird, aber ich stelle mir das so vor, dass Gott hier mit uns unser ganzes Leben durchgehen und bewerten wird. Zeit genug in der Ewigkeit wird wohl sein dafür. Wenn wir ihm treu gedient haben, dann wird er uns als Belohnung einen Kranz oder eine Krone, ich weiß nicht, was genau, verleihen. Aber ich denke, Vers 10 wendet sich nicht nur an die Gläubigen, sondern sein Vers gilt allen Menschen. Und hier steckt sozusagen die ganze Tragik, die Paulus auch in diesem sehr ermutigenden Abschnitt ja wieder zum Ausdruck bringen muss und was er nicht vergessen kann. Wir lesen an vielen Stellen, dass er seufzt, wenn er an seine verlorenen Landsleute denkt, an die Juden, die Jesus nicht annehmen, die nicht an ihn glauben. Die Tragik ist es, wenn ein Mensch nicht zu Jesus gehört. Wenn er in seinem Leben nicht einmal an einen Punkt gekommen ist, wo er seine Schuld vor Gott erkannt hat, wo er Jesus um Vergebung gebeten hat, wo er Jesus sein Leben gegeben hat und ihm nachgefolgt ist. Es ist tragisch, weil ein solcher Mensch auf ewig verloren ist. Für ihn gibt es keine zweite Chance. Und es ist ganz eindeutig aus der Bibel. Egal, was Religionen oder andere Denominationen sagen, er wird auf ewig von all den Segnungen im Himmel abgeschnitten sein, die die Geretteten erfahren. Sein Los wird auf ewig die Hölle sein. Das wollen viele nicht annehmen und akzeptieren. Aber sie begreifen nicht, indem sie das nicht annehmen, dass sie Gottes Heiligkeit dadurch schmälern. Aber gerade deswegen kam ja Jesus, um uns zu zeigen, dass Gott heilig ist und um uns zu retten von unseren falschen Wegen, wo wir Gott immer kleiner machen, als er eigentlich ist. Es ist eine harte Botschaft. Aber genau deswegen kam Jesus. Sein Kommen auf diese Welt war keine Larifari-Aktion, sondern es war die größte Rettungsaktion aller Zeiten. Der allmächtige, heilige und ewige Gott wurde in Jesus Christus Mensch und ist am Kreuz gestorben, damit verhindert wird, dass Menschen auf ewig verloren gehen. Um den Menschen eine Chance zu geben, sich für Gott und seinen einzigen Sohn zu entscheiden, um ihnen die Augen zu öffnen über ihre eigenen falschen Wege, über das, dass sie sich einreden, dass sie gut sind, wo sie vor Gott niemals bestehen könnten. Aber Gott zwingt niemanden. Wer nicht in den Himmel will, der muss auch nicht. Gottes Angebot steht jetzt schon seit 2000 Jahren, aber wir wissen auch aus der Bibel, dass ganz sicher ist, dass sein Gnadenangebot abläuft. Und dann ist es für ewig zu spät. Aber so weit muss es gar nicht kommen. Jeder von uns kann schon heute sterben und dann muss er vor Gottes Thron treten. Wir müssen gar nicht warten, bis Jesus wiederkommt, sondern jeder von uns kann heute schon vor Gottes Thron kommen. Und wenn du heute hier bist und hast Jesus noch nicht dein Leben gegeben, dann zöger doch nicht, dann tu das heute. Du weißt nicht, wie viel Zeit du noch hast. Wende dich im Gebet an ihn und werde errettet. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht. Wohl dem aber, der Jesus sein Eigen nennen kann, in dessen Herzen Jesus lebt. Jesus liebt uns mehr, als irgendein Mensch sich jemals auch nur erträumen könnte. Dieser wunderbare Gott streckt seine Arme aus und er möchte, dass wir uns ganz in diese Arme fallen lassen, dass wir ihm vertrauen und unser kleines Leben in seine Hand legen. Denn genau an diesem kleinen Leben hat er Interesse. An meinem Leben, an eurem Leben, an gesunden und kranken, starken oder schwachen, klugen oder dummen. Wir sind seine Geschöpfe, seine geliebten Kinder. Wollen wir, die wir ihn kennen, dann nicht endlich aufhören mit unseren kleinen Kompromissen immer wieder in unserem Leben und ihm wirklich so nachfolgen, wie es ihm gebührt, auch wenn es für uns so manche Unannehmlichkeiten bringt? Wollen wir ihm nicht endlich von ganzem Herzen nachfolgen? Willst du?